Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Gestern nur zwei Sessions, das erste Mal in dieser Weltmeisterschaft. Wir haben allerdings die letzten beiden Achtelfinalisten erlebt und endlich auch einen Ungesetzten im Achtelfinale. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Kati Hartinger ist heute zu Tisch. Heute mache ich das wieder mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas, schön dich zu hören.
Ja, es ist lange her, dass wir das letzte Mal zusammen hier das Vergnügen hatten. Aber wir wollen hier nicht rumkuscheln, sondern wir wollen über den gestrigen Tag sprechen und wir wollen über die letzten beiden Achtelfinalisten sprechen, die gestern ermittelt worden sind. Der eine ist Neil Robertson, der hat gestern gegen Peng Yuanshu gewonnen mit 10-6. Aber es kriegt wahrscheinlich auch nur Neil Robertson hin, mal wieder einen Frame zu verlieren, beziehungsweise hinterher dafür belangt zu werden, dass er einen Frame aufgegeben hat, den er noch nicht hätte aufgeben sollen.
Ja, das ist wirklich schon jetzt eine der lustigsten Stories dieser Weltmeisterschaft. Dieser zweite Frame zwischen Neil Robertson und Peng Yuanshu, oder ich glaube der vierte war es, wo Neil Robertson dachte, er liegt mit 57 Punkten hinten. Eigentlich waren es aber nur 47 und drei rote waren noch auf dem Tisch, sprich 51 Punkte zu holen. Und dann hat er den Frame aufgegeben. Was man nicht darf, also klar, darf man schon, aber dann muss man eben mit 250 Pfund Bußgeld rechnen. Und dann war er sehr erstaunt, als Terry Camilleri ihm das dann sagte. Und das Gesicht von Neil Robertson sprach Bände und geht für mich schon als wunderbares Meme in diese Weltmeisterschaft ein. Es passt aber auch 100% zu diesem Spieler. Und ich finde, hier könnte man dann auch, wir haben das ja gestern mit Noah auch schon besprochen gehabt, hier könnte man auch seitens der WPBSA und WST dann auch mal 5 gerade sein lassen, weil ich meine, gut, die 250 Pfund werden den Robertson nicht wehtun, aber in dem Fall ist es ja auch unangebracht, weil er hat sich auch schlichtweg verrechnet. Er wollte jetzt nicht einfach aufgeben, weil er keinen Bock mehr hatte oder frustriert war. Also da kann man schon mal ein bisschen dann auch einfach Neil Robertson sein lassen.
Aber ganz ehrlich, braucht Neil Robertson einen CV? Also ich frage mich wirklich, was ist da los? Weil er stand schon mal auf der Autobahn ohne Sprit, er kam ohne Schuhe, er hat verschlafen, jetzt das hier. Er ist ein wirklicher Schussel, das muss man einfach so sagen.
Das muss man so sagen, aber das macht ihn halt auch so unfassbar sympathisch, finde ich. Und ja, manche Leute sind so, ne? Die kommen damit ja auch gut klar. Und ich glaube auch Neil Robertson stört das wahrscheinlich gar nicht so. Und solange es dann wieder für so tolle Storys sorgt, dass er in einem anderen Ort auftaucht, der den gleichen Namen hat, ist es doch einfach schön. Und so haben wir was, worüber wir reden können, so haben wir was, worüber wir lachen können. Und solange es so harmlose Sachen sind und er sich da jetzt nicht irgendwo wirklich ernsthaft verletzt, dann passt das auch. Und ich meine, spielerisch, sind wir ehrlich, ist es ja zumindest so langsam auch wieder etwas besser bei ihm.
Ja, das insgesamt war das Spiel von ihm, fand ich sehr gut. Und ich habe gestern die Abendsession gesehen und da habe ich zwischendurch gedacht, der hat so viel drauf, Neil Robertson. Er zeigt es leider nicht häufig genug. Ich meine, er war schon Weltmeister. Er hat schon 100 Century Breaks in einer Saison gespielt. Das gestern war in Ansätzen, war es wirklich gut, fand ich.
Ja, er zeigt es ja vor allem in den letzten Jahren zu selten, auch gerade bei der Weltmeisterschaft. Also er geht ja oft als einer der Favoriten oder als zumindest einer der im erweiterten Favoritenkreis gehandelten Namen in die Weltmeisterschaft rein und vermasselt das ja dann trotz eventuell dann mal gutem Start relativ schnell. Also das Crucible und er, das passt ja jetzt, es hat ein Jahr mal gut zusammengepasst, 2010, und ansonsten passt das ja nun wirklich gar nicht. Sein Erstrundenmatch dieses Jahr war gut. Also der Auftritt gegen Peng Yuanshu, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also er hat die Druckphase des Chinesen in der ersten Session gut überstanden. Er hat die zweite Session gestern so gestaltet, wie ihm das gefallen hat. Also er hat hohe Breaks gespielt, fantastische Einsteiger gelocht, phasenweise. Das war ein unheimlich guter Auftritt letztendlich. Also er hat Peng Yuanshu in der zweiten Session doch dann klar dominiert und ihm die Grenzen aufgezeigt. Und ja, mit einem Century das Ganze dann auch beendet, mit 10-6. Am Ende letztlich dann auch souverän gewonnen. und war damit der 15. von 16 Gesetzten, die weitergekommen sind. Und da gab es dann halt leider am Nachmittag einen, oder was heißt leider?
Leider.
Es gab aus Statistik-Sicht leider, wenn man jetzt so möchte, oder aus Rekordsicht, gab es jemanden, der die Gesetzten-Party dann doch gesprengt hat. Aber trotzdem finde ich, 15 von 16 Gesetzen, damit war vor der WM wirklich so nicht zu rechnen.
Nee, das habe ich auch gedacht, dass hier sich alle Gesetzten durchsetzen, bis auf Si Jiahui. Damit war nicht zu rechnen. Si Jiahui gestern Nachmittag komplett chancenlos gegen Hossein Wafai. Aus deiner Sicht, woran lag es? War es die Schwäche von Si Jiahui oder war es dann das unwiderstehliche Spiel von Hossein Wafai, weil der hat die letzten 9 Frames gewonnen nach 1:3 Rückstand?
Ein bisschen was von beidem. Also Si Jiahui war ja gut in das Match gestartet mit einem Century, führte dann 3-1 und ist danach komplett eingebrochen. Also der hat danach keine 20 Punkte mehr am Stück auf den Tisch gebracht. Und Hossein Wafai hat einfach souverän seinen Stiefel durchgezogen, hat Frame um Frame geholt und letztlich war dann nach der ersten Session mit 3-6 dann auch das gröbste Unheil angerichtet. Und gestern lief dann auch wirklich wieder nichts mehr bei Si Jiahui zusammen. Keine vernünftigen Breaks. Er hatte Chancen. Das ist leider so. In allen 4 Frames hatte er mindestens einmal die Gelegenheit, Punkte zu sammeln, hat das nicht genutzt und so Hossein Wafai dann letztendlich auch in der Höhe verdient, muss man so sagen, mit einem 10-3 Sieg und gleichzeitig für Si Jiahui so ein bisschen vielleicht ein Schuss vor den Bug, weil die Saison war jetzt nicht überragend, also es passt so ein bisschen auch ins Bild rein. Der muss ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht nur in Richtung Top 16 seinen Platz verlieren könnte, sondern dass er da so ein bisschen auch generell den Anschluss verliert an die anderen Talente, die jetzt, oder Talente kann man ja fast nicht mehr sagen, an die anderen vielen guten Spieler aus China, die da jetzt auch in den Top 16 sich schon tummeln. Also da muss man ein bisschen gucken. Der hat viel profitiert davon, dass er bei den Weltmeisterschaften die letzten 2 Jahre sehr gut abgeliefert hat. Aber abseits davon fehlt mir bei ihm noch so ein bisschen der endgültige Schritt zu einem absoluten Topspieler, also nicht nur einen Titel, sondern auch so mal dauerhaft Viertelfinals, Halbfinals erreichen bei Weltranglistenturnieren. Das wäre schon ganz gut.
Woran liegt es deiner Meinung nach, dass sich hier 15 von 16 Gesetzten durchgesetzt haben? Weil wir haben immer wieder darüber gesprochen, die Qualifikanten haben auch so ein bisschen kleines bisschen Matchhärte dadurch, dass sie die Quali-Runden gespielt haben. Es sind ja alles keine Numpties, um mal im Sprech eines achtmaligen Weltmeisters zu bleiben. Das sind ja gestandene Spieler alle gewesen und trotzdem 15 von 16, zum Teil sehr, sehr klar ausgeschieden von den Qualifikanten.
Ja, also das ist natürlich schwierig zu sagen. Also wir haben ja ein paar Mal, war es ja dann doch etwas knapper, gerade so bei den Matches, wo wir dachten, okay, könnte auch knapper werden. Wobei so richtig knapp war ja dann nur ein Match, nämlich das von Fan Zhengyi und Sean Murphy. Aber ich glaube, die Auslosung hat eine große Rolle gespielt, weil die Spieler, wo man dachte, die sind wirklich ein hartes Los, die haben auch sehr harte Gegner bekommen. Also Ali Carter mit John Higgins, einen der wirklich konstantesten Spieler dieses Jahres bisher. John Higgins ist ein hartes Los im Crucible. Gary Wilson mit Judd Trump die Nummer 1 der Weltrangliste vorgesetzt bekommen. Ein paar Spieler haben auch enttäuscht, muss ich sagen. David Gilbert, der eigentlich im Crucible auch eine Bank hätte sein können, der ist gegen Ding Junhui komplett untergegangen. Und dann darf man nicht vergessen, es sind auch einige große Namen in der Quali hängen geblieben. Jack Lisowski, Stuart Bingham, Luca Brissell, Jackson Page, das sind so Spieler, die auch im Crucible gut abliefern. Die haben sich einfach nicht durchgesetzt. Und dann haben wir 4 Debütanten gehabt, dass die ihr erstes Match jetzt gewinnen, war auch nicht unbedingt wahrscheinlich. So kam jetzt auch, glaube ich, ein bisschen was zusammen. Und letztendlich, die Top 16 sind nicht umsonst die Top 16. Auch das sagt man dann gerne.
Oh, stark.
Kann man gerne mal. Ja, es ist so ein bisschen eine Phrasenlotterie, weil so einen richtigen Grund fällt mir jetzt auch nicht ein, außer dass die Spieler halt einfach nicht gut performt haben. Ne? Also Zhang Anda, bestes Beispiel. Erste Session gegen Mark Allen, unfassbar stark gewesen. In der zweiten Session komplett eingebrochen. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum das so passiert ist, aber es ist passiert. Und ja, jetzt werden wir gucken, was wir aus diesem fantastischen 15 von 16 Top 16 Spieler-Lineup im Achtelfinale machen.
Für diese tiefen Analysen, die Top 16 sind die Top 16, schätzen die Menschen diesen Podcast. Das ist einfach so. Also, es war auch eine undankbare Frage, die ich gestellt habe. Das möchte ich dann auch nochmal dazu sagen. Ich weiß es nämlich auch, ich habe auch keine Antwort. Kommen wir zu den beiden Matches, die gestern schon gestartet sind. Wir sind im Achtelfinale, wir sind in den 3-Session-Matches. Die erste Session geht, oder die ersten beiden Session gehen über 8 Frames. Und gestern hat Sean Murphy gleich mal einen kleinen Pflock eingeschlagen. Er hat gegen Zhao Guodong die Führung übernommen mit 6-2. Er hat sich durch die erste Runde durchgezittert. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen für Sean Murphy, dass er diese erste Session gestern so beherrscht hat?
Ja, es könnte dieser Snooker, der den Fan Jingyi gelegt hat im letzten Frame, wo Murphy ja schon mit 30, 40 Punkten hinten lag, bei nur noch 3, 4 Roten auf dem Tisch, das könnte zu einem Meme werden, weil da war er kurz vorm Ausscheiden. Und wenn man jetzt guckt, wie gut er gestern gespielt hat gegen Xiao Guodong, dann schaut man vielleicht in 1, 2 Wochen dann nochmal zurück auf den Moment, hey, so nah war Sean Murphy dran am Ausscheiden und so gut hat er dann den Rest der WM gespielt. Und damit jetzt schon mal sorry an Sean Murphy, der wird heute wahrscheinlich untergehen gegen Xiao Guodong. Aber ich muss sagen, es war für mich ein erschreckend schwacher Auftritt auch von Xiao Guodong. Der hat sich so gut reingekämpft in sein Erstrundenmatch. Da lief ja auch vor allem zu Beginn nicht so viel zusammen gegen Zhu Yulong. Aber der hat sich da so toll und mit so klasse Snooker reingekämpft, dass ich dann gestern schon dachte, das ist ein kleiner Offenbarungseiter, was er in den ersten Frames gespielt hat. Sehr viele Fehler. Und Sean Murphy hat einfach, ja, bunt sein Breakbuilding durchgezogen. Ich glaube, der wird fast ein bisschen enttäuscht sein, dass er nur 6-2 vorne liegt nach der ersten Session. Also Xiao Guodong hat dann noch ein bisschen Schadenbegrenzung betreiben können nach dem Mid-Session-Interval. Aber der muss sich unfassbar steigern, was sein Breakbuilding und was die Chancenverwertung angeht. Also er kann nicht darauf bauen, dass er gegen Sean Murphy jetzt eine Chance hat, wenn er weiterhin 2 bis 4 Chancen braucht, um einen Frame zu gewinnen. Das reicht einfach nicht auf dem Niveau. Und vor allem nicht gegen einen Sean Murphy, der dann doch in der Lage ist, aus sehr vielen wirren Bildern teilweise dann auch gute Breaks zu machen. Und also hier sehe ich Sean Murphy schon mit einem Bein dann im Viertelfinale.
Sean Murphy und Zhao Guodong werden heute ihr Match beenden und ich habe das mit Kathi schon besprochen und leider ist der Gag leider jetzt überholt, dass Sean Murphy das ganze Wochenende Zeit gehabt hätte, um zu kommentieren, aber er ist auf dem besten Wege ins Viertelfinale. Das andere Achtelfinale, das gestern begonnen hat, ist am Ende dann doch knapper, als wir es nach dem Mid-Session-Interval gedacht haben, weil Mark Allen führt gegen Kyren Wilson mit 5-3, aber er führte schon mit 5-0 und da sah ich die Fälle von Kyren Wilson schon davon schwimmen. Der wird sehr gut geschlafen haben heute Nacht mit diesem 3-5 Rückstand, oder?
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil Kyren Wilsons größter Feind oder schlimmster Gegner bei dieser Weltmeisterschaft bisher ist ja nicht der, der ihm da gegenübersteht auf der anderen Seite des Tisches, sondern das ist ja sein Kühl bzw. seine Pomeranze. Das ist eigentlich ja eher ein Thema für Ronnie O'Sullivan und nicht für Kyren Wilson, aber der ist komplett unzufrieden mit also so oft wie der Böse seine Pomeranze anguckt, ist das eine Soap Opera, muss man sagen. Hat lange gebraucht. Er hat sich reingekämpft in dieses Match. Er hat ein bisschen bitter vielleicht auch die ersten 2 Frames jeweils dann noch auf Pink und auf Schwarz verloren. Das war ein bisschen unglücklich und Mark Allen kam dann einfach deutlich besser in die Bälle rein, nutzte das aus zu einer schnellen 4-0 und dann ja auch zu einer schnellen 5-0 Führung. Und Kyren Wilson spielte sich dann im 6. Frame mit so einer 75 ein bisschen den Frust von der Seele, hatte man das Gefühl. Er hat da ein paar Bälle auch eingebaut, wo ich dachte, ja, okay, jetzt geht's los. Jetzt könnte man auch mal ein bisschen mehr sehen noch vom Warrior. Und das hat man dann auch. Er hat das Match ab diesem Zeitpunkt dann auch taktisch dominiert, hat starke Safeties gespielt im 7. Frame und dann auch noch mal mit einer 50 einen guten Grundstein gelegt, dass er hier nur mit 3-5 hinten liegt. Und das ist, glaube ich, sehr gut, nicht nur für dieses Match, sondern auch für Selbstbewusstsein natürlich für Kyren Wilson. Er hat jetzt ein bisschen den Vorteil, dass das Match über 3 Tage geht. Das ist immer, ich finde das zugleich ein bisschen erschreckend und zugleich aber auch ein bisschen interessant, weil dadurch natürlich jeden Tag so ein bisschen die Tagesform entscheidend sein könnte. Also ich meine, wenn ein Match über 3 Tage geht, kann es dir vorgestern total blöd, kann es vorgestern total blöd gelaufen sein. Heute geht's und morgen ist dann, wer weiß, wie es ist. Also das ist immer, das macht diese Achtelfinals und die Viertelfinals, wenn er dann nur an 2 Tagen spielt, das macht die Achtelfinals, finde ich, immer so unfassbar interessant, weil die Matches so richtig in die Länge gezogen werden. Mark Allen wird, glaube ich, trotzdem zufrieden sein, wenn man dem gesagt hätte, du führst nach der ersten Session 5-3 gegen Kyron Wilson, dann hätte der das auf jeden Fall genommen. Nachdem man jetzt 5-0 vorne liegt, weiß ich nicht, ob es noch so gut ist, aber der bringt auch genug Erfahrung mit, um das jetzt so ein bisschen abzuschütteln. Der weiß, was er kann, und ich denke mal, das wird hoffentlich noch ein sehr spannendes und tolles Match, was wir da jetzt sehen werden, denn es ist, finde ich, vom Line-Up her eins meiner Lieblingsmatches fürs Achtelfinale. Und ja, ich hoffe, dass Kyron Wilson sein Problem mit seiner Pomeranze dann auch in den Griff kriegt. Er wird es für diese Weltmeisterschaft nicht mehr großartig ändern können.
Kyron Wilson gegen Mark Allen heute Nachmittag um 15.30 Uhr und morgen dann um 11 Uhr. Das sind die beiden anderen Sessions, Christian hat schon gesagt. Zhao Guodong und Sean Murphy werden ihr Match heute beenden, um 11 Uhr und um 20 Uhr. Dann Barry Hawkins gegen Mark Williams heute auch um 11 Uhr und um 20 Uhr. Und heute Nachmittag beginnt dann auch die erste Session von Zhao Jintong, dem Titelverteidiger, gegen Ding Junhui. Was erwartest du von den beiden Matches, Hawkins gegen Williams bzw. Jintong gegen Ding Junhui?
Also Hawkins-Williams ist ja so ein bisschen Wohlfühlduell, beides sehr beliebte Spieler. Also ich finde, da kann man sich einfach zurücklehnen und genießen. Das wird schon ganz toll. Bei Zhao Jintong gegen Ding Junhui ist eine ganze Menge Pfeffer und Symbolik auch drin in dem Match. Denn Zhao Jintong ist der amtierende Weltmeister, der Titelverteidiger. Und Ding Junhui ist eigentlich der, der es hätte sein müssen. Der erste asiatische Weltmeister. Also da ist eine ganze Menge Musik drin, da könnte man jetzt davon sprechen, wenn Zhao Jintong das gewinnt, ist das die endgültige Machtübernahme, in Anführungsstrichen, um das jetzt mal martialisch auszudrücken, obwohl die streng genommen eigentlich vor 12 Monaten ja schon stattfand. Also da ist viel Symbolik drin, gerade für das chinesische Snooker, finde ich. Also Ding Junhui wird, glaube ich, sehr motiviert sein, dieses Match zu gewinnen, vielleicht mehr sogar, als er in den letzten Jahren motiviert war, denn Motivation ist was mir bei Ding Junhui tatsächlich ab und an ein bisschen gefehlt hat.
Wir werden es sehen und morgen wird es natürlich, oder? Einen neuen Podcast geben?
Ja, aber natürlich.
Aber
also,
hallo.
Das ist die Weltmeisterschaft, Andreas. Das ist die Weltmeisterschaft. Also da,
genau.
Das geht auf jeden Fall los. Nein, es ist wirklich, es ist eine unfassbar tolle WM, die wir hier bisher erleben, und das macht diesen Podcast ja dann auch aus, dass wir die dann tatsächlich auch jeden Tag hier begleiten. Und ja auch dank dir, die jeden Tag begleiten können, weil wenn du jetzt hier nicht eingesprungen wärst heute zum Beispiel, dann sähe es schon wieder schwierig aus. Also danke dir.
Sehr gerne. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Total Clearance. Morgen geht's weiter, heute zwischen 11 und 23 Uhr Snooker satt.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.